Patricia, wie schön, dass du als Gast hier bist bei Tod und Tee. Du bist Patricia Tüchsen aus Dortmund und du bist Bestatterin. Schön, dass du hier bist.
Genau, vielen Dank.
Genau, wir haben uns kennengelernt über Instagram, meine ich,
Ja.
und haben da voneinander erfahren und sind dann ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, dass wir den gleichen Ansatz haben, denn wir möchten beide die Menschen, die zu uns kommen, so gut wie möglich und so ganzheitlich wie möglich begleiten. Und du bist noch sehr jung, und hast dich selbstständig gemacht als junge Frau, als Bestatterin. Und machst es aber auf eine ganz besondere Art und Weise, denn Menschen, die zu dir kommen, die haben die Möglichkeit, ganzheitlich begleitet zu werden. Von im Prinzip schon vor dem Tod bis weit über die Beerdigung hinaus. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie bist du in deinem Alter? Wie alt bist du? Auf jeden Fall noch
27 bin ich.
27, genau. Wie bist du in deinem Alter dazu gekommen, Bestatterin zu sein?
Also es war eigentlich Zufall. Ich bin gelernte Kauffrau für Büromanagement und die erste Stelle nach der Ausbildung, da bin ich nach Dortmund gezogen, frisch, war im Bestattungshaus, ein kleines Bestattungshaus mit anderthalb Angestellten. Und ich wollte es einfach ausprobieren. Ich habe die Stellenanzeige gelesen und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich gar nichts anderes mehr machen wollte. Irgendwann war ich da quasi alleine verantwortlich für die Firma. Habe das dann auch noch eine längere Zeit gemacht, insgesamt fast 3 Jahre. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, es ist gut, dass ich das jetzt so klassisch gelernt habe, aber ich möchte gerne gewisse Dinge anders machen, weil mir manche Sachen anders besser gefallen würden, als wie es konventionell, sage ich mal, gehandhabt wird. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache das jetzt auf eigene Faust als mobiles Bestattungshaus, ohne wirklich klassisch ein festes Haus zu haben, wie man das so kennt vom Bestatter. Und dann habe ich gesagt, okay, wie möchte ich das vom Konzept her aufstellen? Und das ist einfach was anderes, was Neues ist, was auch die Menschen so in den Fokus stellt.
Mobiles Bestattungsunternehmen, wie stelle ich mir das vor? Was heißt das? Das
Also ich
heißt.
habe ein kleines Auto und wenn ich jetzt Kunden treffen möchte, dann frage ich die, ob wir uns zum Hausbesuch bei denen treffen wollen, ob die zu mir nach Hause kommen möchten, zu mir oder irgendwie an einem ganz anderen Ort, wo es für die passt, wenn jetzt jemand verstorben ist oder wenn sie eine Vorsorgeberatung wollen, wenn es jemand aus der Familie schlecht geht, dass man dann sagt, okay, wir können sprechen, aber der Ort ist wirklich frei wählbar. Das kann auch draußen sein oder an einem Lieblingsort, wo man gerne ist oder war mit der Person. Genau.
Schön. Und dann bist du selbstständig geworden. Und du bist
Genau.
nicht nur mobil, sondern du hast gesagt, ich möchte die Menschen ganzheitlich begleiten. Wie sieht das bei dir aus? Also was können Menschen, die jetzt sagen, okay, ich möchte Patricia als meine Bestatterin des Vertrauens irgendwie dazu holen, was sind die Leistungen, die du anbieten kannst?
Also bei mir war es tatsächlich so, da war so eine Lücke. Da war immer so ein Bruch. Wenn ich früher eine Bestattung begleitet habe, habe ich gemerkt, okay, die Leute vor der Bestattung, vor dem Tod gibt es ja das Leben und den Sterbeprozess so gesehen. Und da haben viele gar keine wirkliche Begleitung gehabt, so dass man sagen kann, okay, wir haben hier Fragen, da ist was offen, wir verstehen was nicht. Weil viel wird ja auch in Institutionen gestorben, im Altenheim, im Krankenhaus, wo dann einfach nicht so das Individuelle da ist. Und da habe ich immer gesagt, okay, die Leute kommen zu mir, aber vielleicht ist vorher schon ganz viel schiefgelaufen. Wenn ich dann die Bestattung mache, die ist beendet, mit der Übergabe der Rechnung, da geht manchmal der Trauerprozess dann auch erst weiter oder los, wo ich dann sage, früher gab es ja klassischerweise das Trauerjahr, das hatte auch einen Sinn. Und das gibt es natürlich immer noch, eine gewisse Zeit von Trauerzeit und Verarbeitungs- und Integrationszeit von den Sachen, die man erlebt hat. Und dann sage ich so, okay, es fehlte was vorher und was nachher. Und deswegen arbeite ich halt mit Leuten zusammen, die da drin eine Ausbildung haben in Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Nachsorge, sage ich dann auch mal so ein bisschen dazu. Und ich selber mache eine Weiterbildung zu Lebens- und Sterbeamme bei der Claudia Kardinal aus Hamburg. Weil ich auch denke, dass diese Themen auch als Bestatterin wichtig sind. Es ist wichtig zu wissen, wie läuft der Sterbeprozess ab, was kann da passieren, was ist da gut, was ist da schlecht, was kann helfen, was kann schädlich sein. Auch was diese Trauerthemen und so angeht, wir sind immer als Bestatter damit konfrontiert, jeden Tag. Und wenn wir uns damit nicht befassen, haben wir unseren Beruf nicht gänzlich erfasst.
Ja.
Also man muss nicht alles selber machen von diesen Dingen, von diesen Weiterbildungen oder von diesem Wissen haben, aber man muss halt, denke ich, für mich ist mein Anspruch als Bestatterin, ich muss die Leute kennen, die diese Ausbildungen haben und damit arbeiten können mit den Themen.
Das heißt, Menschen, die zu dir kommen, die sind einfach über dieses Bestattungsorganisieren und Durchführen hinaus begleitet in dieser schwierigen Phase ihres Lebens oder können da begleitet sein. Und auch bei den Beerdigungen ist es bei dir, ich habe als Rednerin eine Beerdigung mit dir zusammen schon mal gemacht. Du machst auch, deine Beerdigungen sind auch ein bisschen anders, als man das so üblich kennt. Und ich würde das beschreiben, dass du da einfach mit sehr viel Herzblut arbeitest. Sehr, sehr liebevoll und offen den Wünschen der Angehörigen gegenüber bist. Also ich habe bei dir das Gefühl, es gibt keinen, so hat man das schon immer gemacht, so machen wir das, sondern ich habe bei dir das Gefühl, die Angehörigen stehen da total im Mittelpunkt und du machst da alles möglich. Wie gestaltest du Beerdigungen?
Also wenn ich eine Beerdigung gestalten darf, ist für mich der Kernpunkt zu verstehen, erstmal, was sind das für Menschen, die jetzt zurückgeblieben sind? Um die geht es. Und natürlich geht es auch um die Person, die verstorben ist. Ich versuche erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist es, was könnte zu denen passen, welche Themen sind wichtig, welche Motive sind auch wichtig. War jemand gerne am Meer? Hat jemand gerne gesegelt? War jemand gerne in den Bergen? Und dann versuche ich wirklich immer offen zu sein und erstmal zu verstehen, um wen geht es? Was könnte jetzt hilfreich sein, nochmal aufzunehmen und auch bildlich in der Bildsprache, wenn es jetzt um die Rede geht, die du dann ja auch machst mit, oder tatsächlich als Motiv in der Dekoration mit aufzunehmen, weil die Leute sich dann abgeholt fühlen, weil die dann das Bekannte haben. Sagen, ja, das war ja immer so, dass mein Vater gerne das und das hatte. Und dann versucht es mit aufzunehmen, damit man sich einfach wohlfühlt. Und bei mir ist es auch so, ich habe mich letztes Mal damit beschäftigt, was sind in meinem Unternehmen meine Werte, was ist mir wichtig? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist tatsächlich Liebe. Liebe, Offenheit. Ich gehe offen auf die Menschen zu. Ich möchte einfach verstehen, was sind das für Typen? Wie ticken die? Was brauchen die? Damit die sich jetzt wohlfühlen und damit der Prozess, so schlimm es auch immer ist, einfach denen hilft, weiter voranzukommen und nicht stehen zu bleiben. Also der Abschied ist ein Schnitt, er ist eine Zäsur und natürlich ist es danach ein anderes Leben. Es gibt immer ein Leben davor, bevor die Person gestorben ist und danach. Und unsere Aufgabe als Begleitende sehe ich halt, wir sind Übergangsbegleiter. Wir versuchen nicht einzugreifen, um in unserem Sinne zu machen, sondern in dem Sinne der Menschen, um die es geht. Und viele haben ja so eine Vorstellung, was nach dem Tod passiert. Und von vielen Menschen hört man dann, ja, die Person ist jetzt an einem besseren Ort oder die ist jetzt ins Licht gegangen. Warum sollte eine Beerdigung dunkel sein, wenn ich die Vorstellung habe, dass die Person ins Licht gegangen ist? Dann muss die Beerdigung ja hell sein. Das ist meine Logik davon.
Sehr, sehr, das ist ein unglaublich schön, ja, das ist ein unglaublich schöner Gedanke. Und die Beerdigung, die wir gemacht haben, wenn wir jetzt gerade vom Thema Licht sprechen, ist nicht in einer Friedhofskapelle oder hat nicht in einem Bestattungshaus stattgefunden, die Trauerfeier, sondern in einer Eventkirche in Dortmund. Ein Raum, der unglaublich hell ist und eine Ausstrahlung hat, finde ich, die man erstmal nicht so erwartet, wenn man an Beerdigungen und Trauerfeiern denkt. Wer diese Eventkirche in Dortmund kennt, sie ist eine entweihte Kirche, wo man inzwischen, also ich glaube, da finden viele Hochzeiten statt,
Ja.
viele Veranstaltungen, viele Feiern, sehr hell, sehr offen, sehr warm auch. Und dort hat die Trauerfeier stattgefunden. Im alten Altarraum stand die Urne und du hast 100 Blumenwindlichter, also kleine Teelichthalter gekauft und 100 Teelichter in diesen Glasblumen über den ganzen Altarraum verteilt. Auch das ein unglaubliches Bild, eine unglaubliche Wärme Und es gab nicht dieses klassische Bild auf der Staffelei neben der Urne, sondern ein Tisch, wo ganz, ganz viele verschiedene Bilder von der verstorbenen Person zu finden waren, wie sie halt im Leben war. Nicht nur dieses eine Bild, sondern diese ganzen Facetten, die einen Menschen so ausmacht. Und jeder der Trauernden durfte sich ein Licht mit nach Hause nehmen. Auch das ist etwas, ich mache das sehr oft auf meinen Trauerfeiern, dass ich etwas mitgebe, um diese Verbindung zu schaffen. Und hier war das erste Mal, dass ich das gar nicht machen musste als Rednerin, weil du als Bestatterin da schon mit durchgeplant warst. Du hattest es schon, diese Lichter gab es schon, du hattest die Idee dahinter schon, es hat sich in der Musik wiedergefunden. Und selbst hinterher beim Grabgang hast du das Grab so oder die Stelle, wo die Urne niedergelassen wurde, so nochmal geschmückt, dass auch da nochmal diese Liebe, dieses Licht, diese Herzlichkeit zu finden war. Mich hat das total beeindruckt. Ich habe das bei mir auf dem Instagram-Account, dieses Lichtermeer, auch fotografiert, was du da gestaltet hast. Und da stellt sich mir die Frage, das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand, den du da machst. Wie kriegst du das hin? Machst du das jedes? Also ist das bei dir... Ja, dieser Aufwand, der bedeutet auch immer Zeit. Ich kenne das von mir. Das bedeutet auch immer Zeit. Ich kenne Bestattungshäuser, die haben dann aber auch, was weiß ich, 10 Angestellte, sage ich jetzt mal. Die machen am Tag 5 Beerdigungen pro Bestattungshaus. Die sind mit verschiedenen Bestattern unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es schaffst, mit diesem Aufwand, mit dieser Liebe, 10 Beerdigungen pro Woche zu machen. Wie machst du das? Wie klappt es für dich? Oder Wie gestaltest du da deine Zeit, sag ich jetzt mal?
Ja, also ich habe bewusst keine Angestellten. Ich habe aber Kollegen. Wenn ich Unterstützung brauche bei irgendwelchen Aufgaben, suche ich mir Kollegen. Das können von anderen Bestattern sein oder es können Bürodienstleister sein, von extern, die mich dann halt stundenweise unterstützen und mir hinterher für die Arbeit eine Rechnung stellen, weil ich möchte das mit denen auf Augenhöhe. Ich möchte keine Angestellten haben, wo ich die Chefin bin, sondern ich möchte mit anderen Selbstständigen auf Augenhöhe arbeiten. Und das sind, bei mir sind das ausgewählte Dienstleister, die für mich auch von der Philosophie her reinpassen. Ne? Das muss einfach passen. Und wenn ich jetzt eine große Feier mache, Sarg oder an der Urne, dann überlege ich mir, wie viel Aufwand, wie viele Stunden Vorbereitung, Nachbereitung brauche ich, wie viele Leute sollen dann da sein, und dann bestelle ich mir die Jungs. Dann bestelle ich mir 2 Kollegen, es können auch mal 3 sein, je nachdem, wie viele Zeit haben. Diese Feier neulich in der Eventkirche, das war aufwendig, das hat viele Stunden Vorbereitung und Nachbereitung gedauert. Wenn ich jetzt klassisch am Friedhof bin, in der Trauerhalle, dort ist es ein kürzerer Aufwand. Aber mir war es halt wichtig, diese Feier so zu gestalten, weil das war der richtige Ort für die Leute. Und dann sollte auch die Atmosphäre wirklich zu den Personen passen, um die es ging. Und dann mache ich halt den Aufwand. Ja, das ist so. Weil ich mir ja vorher überlege, was kostet die Bestattung, wie viel kalkuliere ich mir ein, und dann rechne ich das damit rein, weil wir das schon von Anfang an so geplant haben, dass es an diesem Ort stattfinden soll mit diesem Aufwand. Das weiß ich von Anfang an. Kann mir das mit einplanen in den Aufwand, wie viele Kollegen ich brauche und so weiter. Genau.
Darf ich?
Aber nein, ich mache keine 10 Beerdigungen die Woche. Das, okay. Das mache ich nicht. Nee.
Darf ich fragen, was eine Beerdigung kostet? Also wenn man über Bestattung redet, und das ist ja jetzt auch im Podcast, es geht ja darum, dass sich Menschen das auch anhören, die sagen, oh ja, Bestattung, das ist ein Thema, da würde ich gerne mal mehr wissen. Was kostet denn eigentlich, kann man das so sagen, was kostet eine Bestattung? Oder kannst du sagen, woraus sich ein Bestattungspreis zusammensetzt? Und ist das vorher auch den Angehörigen schon klar? Also ist das vorher klar oder kriegen die hinterher eine Rechnung und sehen dann, was da alles drinsteht? Vielleicht so grob, ohne Zahlen zu nennen. Also wenn du Zahlen nennen möchtest, gerne auch. Aber wenn nicht, dann einmal so grob, wie setzt sich das zusammen? Was kommt alles an Aufwand für dich zu, was du abrechnen musst? Du machst ja mehr als an dem Tag selber da sein und dieses eine Gespräch, sondern da sind ja auch noch Behördengänge dabei. Was macht ein Bestatter und wie setzt sich hinterher die Rechnung zusammen, was diese Bestattung dann kosten wird?
Also ein Bestatter macht sehr viel Arbeit, die nicht sichtbar ist. Deswegen ist es immer mir wichtig, meine Arbeit sichtbar zu machen. und auch die von meinen Kollegen. Ich habe bestimmt, wenn ich mit einer Bestattung organisiere, manchmal mit 30 Leuten zu tun, die mir helfen, aus unterschiedlichen Berufen. Das kann Überführungsdienstleister sein, andere Bestatter, Florist, Standesamt, Friedhof, Staatsanwaltschaft, Polizei, Kartendruckerei, alles Mögliche, Zeitung und so weiter. Also es sind so viele Leute, die man nicht sieht und so viel Arbeit, die man nicht wahrnimmt, dass ich immer sage, ich mache es transparent und deswegen dürfen die Kunden auch jeden Schritt bei der Bestattung mitgehen. Wenn die jetzt mit dabei sein wollen bei der Abholung der verstorbenen Person, bei der Versorgung, beim Ankleiden, beim Waschen, wenn die mit ins Standesamt möchten, das ist, oder mit ins Krematorium bei der Feuerbestattung, das ist alles gar kein Problem, weil ich das sichtbar machen möchte. Und was ich auch viel in der Branche erlebe, ist zu sagen, ja, unsere Preise sind intransparent. Ich arbeite gerade daran, zusammen mit dem Dienstleister, der meine Website erstellt, eine Art Bestattungsplaner und Kalkulator auf die Website zu setzen, damit man sich vorab informieren kann, was sowas kostet, mit verschiedenen Optionen. Ich möchte dies, ich möchte das. Ich habe es früher oft so erlebt, dass Bestattungen in einem Paketpreis verkauft werden und dann gesagt wird, ja, da ist der Sarg drin, da ist die Urne drin, die Überführung, der Ausschlag vom Sarg, die Decke, Kissen und so weiter. Ich schreibe alle Dinge, die ich mache, einzeln auf den Kostenvoranschlag. Also ich schreibe einzeln die Überführung, einzeln den Sarg, alles, was man möchte. Deswegen ist es auch so individuell und deswegen dauert manchmal das Beratungsgespräch auch so lange. Und dann gucken wir hinterher, was kostet es? Sind die Kunden damit einverstanden? Möchten die irgendwas weglassen? Möchten die irgendwas selber machen? Früher war es ja so, dass die Bestattung von der Familie selber organisiert wurde. Und das ist was, wo ich auch gerne offen bin, wieder dahin zurückzukommen, weil es mir Arbeit abnimmt. Und weil ich die Menschen für kompetent halte, gewisse Dinge zu organisieren und in die Wege zu leiten. Und ich bin auch immer so, wenn jemand sagt, ach, das ist mir zu teuer, dann sage ich, ja, was ist es Ihnen denn wert? Was ist Ihnen denn wert? Und dann sage ich immer, was ich dafür tue. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine goldene Mitte finden. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass die Kunden weggehen und sagen, ja, die war ja zu teuer und ich will jetzt lieber die Bestattung billig haben. Wenn jemand sich erkundigt nach einem Preis und dann sagt, ich kriege es woanders billiger, dann sage ich immer, ja, aber es ist eine andere Firma, da stehen andere Leute dahinter, eine ganz andere Philosophie. Man kann das machen, wenn es einem nur um den Preis geht. Aber wenn es einem nur um den Preis geht, kann man den Preis auch mit mir verhandeln.
Ja, und was du gerade sagst, du beziehst die Menschen mit ein. Das heißt, sie dürfen mitwaschen, sie dürfen mit ins Krematorium. Auch die Beerdigung, die wir begleitet haben, da hast du das möglich gemacht. Ne? Denen wurde gesagt, nee, das geht nicht ins Krematorium. Und du hast gesagt, naja, warum sollte das denn nicht gehen? Und hast das möglich gemacht, hast das mit dem Krematorium organisiert, dass die Abschied nehmen konnten im Krematorium selbst. Das war ganz schön gemacht. Und du nimmst die so auf diesen einzelnen Schritten mit. Ne? Das heißt, die Menschen, die zu dir kommen, können bei allem selber mit Hand anlegen, wenn sie das möchten. Wenn sie das nicht möchten, wissen sie aber bei dir, du machst das auch, du machst das gut alleine. Aber ich finde diese Möglichkeit, dass sie alles selber auch machen dürfen und du sich dafür auch einsetzt und da auch sagst, nee, dann rede ich jetzt mit dem Krematorium und wir kriegen das schon irgendwie hin. Du setzt dich dafür deine Kunden und Kundinnen auch ein und das finde ich ganz schön.
Ja, also mir ist es halt wichtig, wenn jemand sagt, ich möchte total den Abstand zum Tod, ich möchte gar nichts damit zu tun haben, das ist jetzt alles gar nichts für mich, ich kann das nicht, dann mache ich nur Full-Service-Bestattung, so wie man das klassischerweise kennt. Der Bestatter ist Dienstleister und organisiert alles und nimmt einem alles aus der Hand. Aber wenn ich merke, Kunden haben Themen, wo die sagen, ach, ich würde da gerne was mitmachen, aber ich traue mich nicht oder ich habe Angst davor, es sind auch viele Tabuthemen, natürlich, wenn es um Tod und Trauer geht. Ich mache ja eine Weiterbildung zur Sterbe- und Lebensamme und ich sehe mich in der Rolle auch immer als Anwältin von den Kunden. Die Kunden haben gewisse Rechte, die Sterbenden haben Rechte, die Menschen haben auch Rechte, im Altersheim dabei zu sein, wenn jemand stirbt. Und dann sage ich immer, ich bin immer ansprechbar, wenn es einen Konflikt gibt mit irgendeiner Stelle, dann dürfen sie mich dazu rufen, dann klären wir das. Weil ich nicht möchte, dass die Menschen bevormundet werden. Bei mir ist das so, die kriegen alle Informationen, damit sie dann eine informierte Entscheidung treffen können. Und die Sachen werden offengelegt, damit ich entscheiden kann als Kunde, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und ich muss die Prozesse verstehen, damit ich entscheiden kann.
Und das finde ich ganz schön, was du gesagt hast, dass du Anwältin bist, denn ich kenne auch Geschichten von Menschen, die sagen, naja, aber der Bestatter hat gesagt, das geht nicht, oder der Bestatter hat gesagt, wir müssen das so und so machen. Und du bist da ja unglaublich konträr dazu, sondern du sagst, nee, es geht nach euch und ich habe den Abstand, wenn ihr meine Hilfe braucht, ich stehe für euch ein. Du führst dann diese kleinen Gespräche, diese Grabenkämpfe, die man manchmal so führen muss, um was durchzusetzen. Und es ist ganz schön, dass du die führst, weil du die Kraft dazu hast, weil du ja selber nicht in dieser Trauersituation bist. Und dass du nicht, dass so wie das manchmal tatsächlich Bestatter auch immer noch machen, auch nicht alle. Ich möchte da, das Bestattungswesen hat sich auch ganz klar geändert und es ist da viel freier geworden, aber es gibt diese Bestatter immer noch und die Geschichten von Angehörigen, die sagen, naja, aber der Bestatter hat gesagt, das geht nicht und der Bestatter hat gesagt, wir sollen es lieber so und so machen und da gehst du ganz aktiv in eine andere Richtung. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, also weil ich war auch mal in der Rolle, dass ich bei einer Beerdigung nichts entscheiden durfte und halt über meinen Kopf hinweg entschieden wurde und Sachen gemacht wurden, wo ich dann gesagt hätte, ja, aber ich wollte zumindest mal sagen, was meine Meinung ist oder meine Empfehlung oder was ich gerne hätte an der und der Stelle. Und deswegen war ich einmal in so einer Rolle, dass mir Sachen zugeordnet wurden, die ich gar nicht wollte und wo ich auch tatsächlich wusste, was ich gewollt hätte. Ich war einmal in so einer Rolle und ich weiß, wie schlimm das ist, wenn einem jemand sagt, du darfst das und das und das nicht. Nee, wir machen das so und so und nach Schema F und so ist es ja auch am einfachsten und so weiter. Nee, also für mich ist das so, ich versuche die Leute kennenzulernen, zu verstehen, wie die drauf sind, was sie möchten, was sie brauchen. Und wenn ich jetzt merke, dass Oma Lieschen gerne nochmal ihren Mann sehen möchte, aber sich nicht traut, dann versuchen wir irgendeinen Weg zu finden, wie sie das schafft, sich zu trauen. Mhm. Und zwar selbstbestimmt.
Ja.
Und das ist mir halt wichtig, weil ich weiß, wie es ist, wenn andere über einen bestimmen. Das möchte man einfach nicht in so einer Situation. Mhm. Ich kenne das auch von vielen Kunden, die dann bei mir ankamen und sagen, ach, bei Ihnen ist es alles so offen. Wir dürfen ja alles machen und alles entscheiden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, sage ich dann immer so, ja, mhm, klar. Und die das vorher ganz, ganz anders erlebt haben, wo es ganz in starre Bahnen gepresst war, wo ich dann sage, nee, das geht für mich aber nicht. Das geht auch gegen mein Gewissen, Leuten irgendwelche Sachen überzuhelfen, die gar nicht brauchen oder gar nicht wollen.
Du hast gerade den gesetzlichen Rahmen angesprochen. Wenn in Deutschland jemand stirbt, was sind die Dinge, die passieren müssen, wo kein Weg dran vorbeigeht, wo auch du und ich keine Chancen haben, da was zu ändern? Was?
Also es ist tatsächlich so, das Minimum, was du bei einer Bestattung machen musst, ist irgendwie einen Sarg zu kaufen und jemanden zu haben, der die Person abholt in einem dafür vorgeschriebenen Fahrzeug, also in einem Bestattungswagen.
Okay, das heißt,
das Minimum.
Okay, aber du sagst gerade Sarg kaufen. Ich weiß, man darf sich seinen Sarg auch selber bauen, wenn man die Größe und also wenn man dieses Format Sarg einhält. Ne? Genau. Also es geht nicht, dass man diese bunten Särge, wie man die vielleicht aus manchen afrikanischen Kulturen kriegt, die dann aussehen wie eine Cola-Dose oder wie eine Couch oder wie der Nike-Schuh, sondern man darf sich hier in Deutschland seinen Sarg selber und seine Urne selber bauen, wenn sie diese Maße haben, die ein Sarg und eine Urne haben muss.
Genau, also es gibt eine bestimmte Norm, nach der der Sarg gebaut sein muss. Das muss auch bestimmte Umweltvoraussetzungen natürlich erfüllen, damit der möglichst ökologisch ist. Ich hatte jetzt noch nie eine Anfrage, dass jemand den Sarg selber bauen möchte. Ich bin aber gerade dabei, herauszufinden, ob man Särge hier in der Region bauen lassen kann. So zu einem Preis, wo keiner unter die Decke geht.
Da können wir nochmal drüber reden. Da bin ich gerade dabei, einen Workshop auf die Beine zu stellen oder die Idee eines Workshops Sarg und Urne bauen, setzt sich dabei mir fest mit Menschen in meiner Umgebung, die handwerklich sehr gut begabt sind und da einen Platz für haben. Vielleicht dauert das noch, aber ich sage dir Bescheid, wo wir jetzt gerade drüber reden.
Das ist gut, ja.
Und dann ist es so, du hast gerade gesagt, diese Person muss dann in einem Sarg abgeholt werden, in einem Leichenwagen. Das heißt, ich darf nicht die Person, wenn Opa jetzt zu Hause stirbt, die in meinen selbstgebauten Sarg packen und dann hinten in meinen VW-Bulli legen und zu dir fahren, sondern die muss transportiert werden schon mit einem Leichenwagen.
Du kannst es machen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn dich jetzt einer erwischt. Mhm. Aber ich kenne auch jemanden, der das nicht wusste und das gemacht hat.
Mhm. Okay.
Aber grundsätzlich, wenn du das nicht weißt, dann, dann ist es halt schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder ähnliches ist, aber
grundsätzlich.
Im Sarg transportiert sein ist tatsächlich auch gar nicht so. Wir holen ja viele Verstorbene auch mit einer Trage ab.
Ah ja, genau.
Weil der Sarg noch nicht ausgesucht ist oder weil wir nicht gut ins Haus reinkommen und ähnliches.
Ja, man kann Sarg und Urne, wenn man die kauft, auch selber gestalten. Machst du das auch?
Ja, also ich biete das aktiv mit an, weil ich das wichtig finde, dass man auch weiß, dass man auch solche Möglichkeiten hat, das den Sarg oder die Urne zu gestalten. Und es gibt auch spezielle Holzurnen, wo das direkt im Set mit verkauft wird.
Mit also Farbe, ne?
Farbe, wie Pinsel und sowas. Aber man kann sich dafür auch eine Begleitung holen. Also, dass dann ich oder eine Kollegin oder jemand anders, der sich gut damit auskennt, auch künstlerisch, was dann Ideen reingibt, das dann begleitet sozusagen als Termin.
Ja, das heißt, man kann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn gerade wenn Kinder involviert sind, auch die Kinder dass die mitgestalten können. Kinder auf Beerdigung ist ja ein ganz großes Thema, dass man die mit einbezieht. Und da ist so eine Gestaltung von einer Urne oder einem Sarg nochmal auch eine schöne Möglichkeit, da die Kinder mit einbeziehen in die Gestaltung der Beerdigung. Genau. Okay, dann haben wir den Menschen in einem Sarg, beziehungsweise gegebenenfalls dann nach der Kremation in einer Urne. Nach wie vielen Tagen muss eine Beerdigung stattfinden? Gibt es da Richtlinien?
Also hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Person, die gestorben ist, muss innerhalb von 10 Tagen entweder erdbestattet sein, wenn es eine Erdbestattung ist, oder sie muss innerhalb von 10 Tagen eingeäschert sein, wenn es eine Urnenbestattung ist, eine Feuerbestattung. Diese Zeiten kann man aber auch verlängern. Ne, also wenn jetzt man sagt, okay, wir schaffen das nicht innerhalb von 10 Tagen, dass alle Leute kommen zur Beerdigung, hat man einen Grund, um sich eine Fristverlängerung zu beantragen. Mhm. Bei der Einäscherung auch. Das haben wir selten bei der Einäscherung, aber es kann mal passieren. Mhm. Und das musst du als Bestatter wissen, wie da die gesetzlichen Grundlagen sind und wie du dann vorgehst, wenn du mal so einen Fall hast.
Mhm. Und eine Urnenbeisetzung, wann muss die sein? Weil die ist ja oft länger als 10 Tage nach dem Tod.
Also viele Menschen denken, dass es irgendwie vorgegeben ist, auch wie lange wann die Einäscherung ist und ähnliches. Aber sowohl bei der Zeit der Einäscherung, ob das sofort passiert, ob das nach 4 Tagen passiert, ob das nach 10 Tagen passiert, bei der Zeit der Einäscherung können wir Einfluss nehmen. Wenn jemand sagt, ach, ich möchte jetzt schon in 4 Tagen die Beerdigung, können wir auch eine sofortige Einäscherung machen mit dem Krematorium. Da zahlt man halt einen kleinen Aufschlag dafür. Und bei der Beisetzung selber, da hat man eigentlich keine genauen Vorgaben, wann das sein muss. Es ist halt zum Beispiel während Corona so gewesen, dass viele gesagt haben, okay, wir lassen die Urne jetzt mal hier so lange, bis wieder die Corona-Regeln gelockert sind, damit möglichst viele Leute kommen dürfen. Da haben wir einmal erst nach einem halben Jahr beigesetzt.
Mhm. Okay.
Dann blieb die Urne halt so lange entweder im Krematorium aufbewahrt oder bei mir.
Mhm. Und wir haben gerade schon über die Trauerfeier in der Eventkirche geredet, denn, das wusste ich auch bis vor ein paar Jahren nicht, Trauerfeiern müssen gar nicht. Also wo die Trauerfeier stattfindet, ist tatsächlich auch nicht festgelegt, sondern man kann in der Friedhofskapelle, man kann aber auch in der Eventkirche oder aber auch die Trauerfeier, wenn das, also mit einer Urne ist das fast immer möglich, die kann man überall hintragen mit einem Sarg, wenn der Zugang dazu ist, zum Beispiel im eigenen Garten stattfinden lassen.
Genau, das finde ich auch schön. Das ist dann halt der Ort, wo die Person gerne war und dann kann man sich auch da in Form von einer Feier verabschieden. Mit der Urne, wie du gesagt hast, ist kein Problem, die kann man überall hinbringen. Aber beim Sarg müssen wir halt gucken, dass es ein Ort ist, wo wir ebenerdig rankommen oder wenig Stufen sind.
Und dann wird das aber begleitet vom Bestatter, weil in dem Moment, wo die Person beim Bestatter ist und auch die Urne, darf die im Prinzip, so weiß ich es, gar nicht mehr aus den Augen gelassen werden vom Bestatter. Ne?
Also, ja, also die Urne wird mit speziellen Begleitpapieren uns übergeben vom Krematorium. Und da müssen wir halt darauf achten, dass die der Beisetzung zugeführt wird. Ja. Mhm.
Das heißt, wenn wir so eine Trauerfeier jetzt im eigenen Garten hätten, dann würdest du da als Bestatterin auch mit hingehen mit der Urne und danach, wie es jetzt auch in der Eventkirche war, kann man entweder direkt im Anschluss von der Trauerfeier oder vielleicht gegebenenfalls auch mal 2 Tage später beisetzen.
Genau.
Ja.
Also ich hatte es auch schon mal, dass Kunden gesagt haben, ja, kannst du die Urne für einen Nachmittag bei uns lassen? Wir wollen wirklich nochmal im kleinen Kreis ohne dass viele Leute da sind, die alle zu uns nach Hause ins Wohnzimmer holen. Das mache ich natürlich. Also ich muss jetzt die Urne nicht wie meinen Augapfel hüten. Die ist ja verblombt, die ist ja verschlossen, da kommt keiner ran. Und dann hole ich die halt nach ein paar Stunden wieder ab. Das ist kein Problem.
Okay.
Wenn jemand das so möchte.
Und dann bei der Beisetzung, das ist ein Thema, das auch ganz spannend ist. Man darf, also man kann theoretisch die Urne auch selber tragen und selber beisetzen. Ne? Also man kann die auch selber runterlassen. Da gibt es aber Unterschiede auch bei den Friedhofsverwaltungen. Manchmal ist es bei den Friedhofsverwaltungen anders festgelegt, dass es nicht darf. Grundsätzlich ist das aber auch eine Sache, die du oder ich dann ausfechten können. Wenn jemand sagt, er möchte das und die Friedhofsverwaltung sagt nein, dann würdest du da auch mit der Friedhofsverwaltung drüber diskutieren?
Also bei uns in Dortmund ist es Gott sei Dank so, dass alle städtischen Friedhöfe von der Stadt Dortmund und die kirchlichen und freien Friedhöfe das grundsätzlich immer gestatten, dass jemand die Urne selbst trägt und selbst beisetzt. Beim Beisetzen muss man halt gucken, ob die Person sich das zutraut, weil da muss man schon manchmal ein bisschen Gewicht halten oder ob man es zu zweit macht. Aber ich hatte das schon öfters, dass die Urne selbst beigesetzt wird und selbst getragen haben wir sehr, sehr oft, ja. Also tatsächlich ist es mir hier in der Region noch nicht passiert, auch bei auswärtigen Friedhöfen außerhalb Dortmunds, dass ich da mich für einsetzen musste. Aber ich habe das schon gehört, dass es wohl Friedhöfe gibt, die sagen, nee, Urne darf nicht selber beigesetzt oder getragen werden. Aber hier in Dortmund und Umgebung habe ich das nicht mitbekommen.
Ja, und ich mache das so, wenn Menschen, ich frage immer, tragen Sie die Urne selber oder nicht? Möchten Sie die selber runterlassen? Und sage immer dazu, Sie können das auch relativ spontan entscheiden. Wenn
genau,
Sie
so
an dem Tag merken, das geht doch nicht, dann bin ich da, der Bestatter ist da, wir kriegen das alles hin. Ne? Einfach so, dass man da auch so ein bisschen den Druck nimmt. Es ist möglich, und wenn man aber merkt, es geht nicht, dann ist es ja kein Problem, dann kriegen wir das auch anders hin.
Genau, also wir hatten das mal, da war eine Kundin, die war schon älter, die wollte unbedingt ihren Mann tragen, aber sie hat es halt körperlich nicht mehr geschafft und dann war die Urne von dem halt vorne im Rollator drin.
Ja, warum nicht? Ja, ganz spannend. Du hast, und ansonsten, ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, das ist noch kein Thema, über das du redest, schneide ich das hier gleich raus. Aber du hast gesagt, es gibt, oder du hast die Vorstellung davon auch für Menschen aus der LGBTQ-Community einen sicheren Raum zu finden, wo sie wissen, sie können hinkommen und werden mit all ihren Wünschen, all dem, was sie mitbringen, ernst und wahrgenommen, auch da einen sicheren Hafen zu schaffen. Wie bist du da, oder ja, das ist so eine Idee gewesen. Ich weiß, es gibt es in der Hochzeitsbranche ein Branchenbuch, Queer in Love heißt das, wo es genau darum nochmal geht, weil diese Menschen oft mit Vorurteilen zu rechnen haben oder leider mit Vorurteilen zu kämpfen haben und das auch in diesen Situationen, wenn geheiratet wird oder wenn bestattet wird. Und du hast da gesagt, es ist eine Überlegung, weil es das hier in dem Raum, du kommst aus Dortmund, in der näheren Umgebung noch gar nicht so gibt. Möchtest du dazu was erzählen oder schneide ich es gleich raus?
Nee.
Okay.
Alles gut. Tatsächlich hat mich das jemand gefragt, ob ich sowas mache. In der Theorie, es ging nicht um einen tatsächlichen Fall oder eine Beerdigung. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, was machen wir denn in unserem Beruf? Wir beerdigen Menschen. Es ist mir doch egal, wer irgendwie wie eine sexuelle Orientierung oder ähnliches hat. Das frage ich bei keinem Kunden. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte speziell eine Beerdigung, die so gestaltet ist, dass wir uns wohlfühlen, dann geht es mir nicht darum, wer das ist, wie der das möchte oder ähnliches. Ich werde schon rausfinden, wie die Person die Beerdigung gestalten möchte und wie das für die passt. Für mich war das nie eine Frage, ob ich das mache oder ob das was Besonderes ist. Für mich ist das was Normales. Dann hat aber irgendwie jemand mir erzählt, wie du machst das, das ist was Normales, dann mach doch damit Werbung. Dann habe ich gesagt, ach so, ich dachte, die Leute sprechen mich an, weil man davon ausgeht, dass jeder das macht. Also für mich sind manche Dinge normal, die für andere total außergewöhnlich sind. Ich wundere mich dann immer hinterher, wenn mir das gesagt wird. Aber für mich ist es einfach eine Form der Beerdigung, wo man dann auch auf eigene Wünsche eingeht. Und es war für mich jetzt nie irgendwie was, wo ich sage, ja, das ist jetzt was ganz Besonderes. Und nee,
Genau, und ich hatte das bei diesem Branchenbuch auch, wo ich gedacht habe, hey, das ist für mich überhaupt keine Frage. Mir ist es, ich verhe also ich bin auch Rednerin für Hochzeiten, wo ich gesagt habe, ich traue Paare, die sich lieben. Und dann ist mir das egal, in welcher Konstellation da jemand vor mir steht. Ne? Und wenn da drei Menschen sind, die sagen, wir lieben uns zu dritt, dann auch das, es geht mir
Ja.
bei einer Hochzeit um die Liebe. Und dann ist mir egal, ne, wie viel Geld haben die, wo, welche Religion, wo, welches Land, wen lieben die, das ist mir egal, darum geht es nicht. Und wo mir jemand gesagt hat, aber es ist gut zu wissen, dass du da ein sicherer Hafen bist. Das fand ich so ein interessantes Wort, weil ich gesagt habe, ich muss da nicht extra irgendwie, weil das ist ja für mich selbstverständlich, so wie du das sagst, das
Ja,
ist ja
ja.
selbstverständlich. Aber dadurch, dass Menschen da immer wieder auch auf Gegenwehr stoßen mit dem, wie sie leben, zu wissen, ah, da ist eine Bestatterin oder ah, da ist eine Rednerin, da ist das kein Thema. Also da muss ich das vielleicht auch gar nicht zum Thema machen, sondern ich kann da einfach hingehen und werde so akzeptiert, egal wie ich da jetzt gerade ankomme, sondern werde so einfach als Mensch akzeptiert, wie man das halt so meines Erachtens, deines Erachtens
Ja.
einfach tun soll, ne? Der Mensch vorher entweder, genau, ja.
Ja, also wir haben das manchmal in der Bestattungsvorsorge, dass dann irgendwie ein schwules oder ein lesbisches Pärchen kommt und sagt, ja, ich möchte mit meiner Frau oder mit meinem Mann eine Doppelvorsorge für mich und für ihn oder für sie machen. Also wir kriegen schon manchmal Anfragen, aber da wird jetzt nicht gesagt, könnt ihr bitte die Beerdigung besonders gestalten oder ähnliches. Das hatte ich jetzt noch nicht, aber das würde ich natürlich machen, klar.
Ja, schön. Ja, total interessant. Was ich ganz schön finde, ist, nochmal mit dir zu reden, auch weil gerade wenn es um Sterben, Tod und Trauer geht, ist die Bestattung ja schon, es gibt so ein Bestattungsbild, was sich hartnäckig hält. Bestattungen müssen irgendwie, alle tragen schwarz und ist ganz steif und der Bestatter ist ein alter Mann, sage ich jetzt mal so, das ist so dieses Bild, was viele haben und man macht irgendwie das so, wie das schon immer gemacht wurde, weil nur das ist pietätvoll. Das habe ich auch schon gehört. Naja, ich weiß nicht, ob das schon pietätvoll ist. Und jetzt mal mit einer Bestatterin zu reden, die 27 Jahre alt ist und die sagt, mit Liebe und Würde kann ich einen Menschen nur dann verabschieden oder am besten dann verabschieden, wenn ich ganz, ganz individuell auf die Wünsche eingehe, die es da gibt. Sowohl von den sterbenden Personen als auch von den zugehörigen Personen. Und das ist ganz schön, dass du da auch eine derjenigen bist, die das Bestattungswesen, das diesem Bestattungswesen, was vielleicht manchmal ein schlechtes Bild hat, nochmal eine ganz andere Richtung geben kannst. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass du heute mit mir hier redest und mal so ein bisschen Frage und Antwort stehst.
Ja, also es ist tatsächlich so bei mir, ich habe lange meinen Beruf gesucht. Ich habe in vielen verschiedenen Bereichen schon gearbeitet. Irgendwann habe ich einfach gesagt, ich hätte gern einen Beruf, wo ich die Lebensgeschichten von Leuten erfahre und die Berufsgeschichten so. Und so einen Beruf habe ich heute. Ich hatte als Kind immer den Ruf, die braucht ja eine Extrawurst. Die braucht es ja anders. Und damit verdiene ich heute mein Geld, dass ich dazu stehe, dass Leute eine Extrawurst haben dürfen.
Schön, das ist sehr schön.
Ja.
Ja, jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss. Patricia Tüchsen, du bist Bestatterin in Dortmund, aber du bist auch in NRW. Dadurch, dass du kein festes Bestattungshaus hast, bist du auch relativ flexibel und du bist auch überregional, also über Dortmund hinaus. Kannst du unterwegs sein? Kannst du begleiten? Ich werde für alle, die sich mehr interessieren, in den Beschreibungen nochmal deine Internetseite, auch deine Instagram-Seite verlinken, sodass Menschen, die sagen, ach, das hört sich irgendwie gut an, da möchte ich Kontakt aufnehmen, direkt den Kontakt zu dir haben. Wir
Ja.
beide reden auch darüber. Ich eröffne, habe endlich nach langem Suchen einen Laden für meine Trauerbar gefunden und wir überlegen da, inwieweit wir da vielleicht eine Kooperation stattfinden lassen können. Auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und vielen, vielen Dank. Möchtest du noch was erzählen, was ich gerade nicht gefragt habe? Ist da was, wo du denkst, warum fragt Kira das denn jetzt nicht? Das möchte ich jetzt noch unbedingt loswerden.
Ja, du hast ja erzählt, dass ich auch über NRW hinaus bestatte. Das letzte Spannende, was ich gemacht habe, war eine Kooperation mit einem Bestatter in Süditalien. Da haben wir zusammen eine Seebestattung organisiert. Also der Verstorbene war hier in Dortmund. Wir haben die Einäscherung hier gemacht, die Urne nach Süditalien gesendet. Und dann hat er am Sonntagmorgen sich ein Boot gemietet und die Seebestattung gemacht, weil die das dort nicht mit einer Reederei machen, die machen das da selber. Mhm. Das war eine richtig spannende Sache, die ich total gerne mache. Deswegen überregional, ich bestatte weltweit, wenn jemand das möchte. Also man lernt dadurch neue Leute kennen. Ich habe auch viele Kontakte, sage ich jetzt mal, in die alternative Bestattungsbranche deutschlandweit. Ich mache auch Kollegenhilfe, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich bin alleine, ich brauche eine Urlaubsvertretung, ich habe hier keinen in der Region, komme ich auch dahin und mache das. Ja, man lernt viele Leute kennen, sage ich mal so.
Schön. Und jetzt eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Wir wissen nicht, was es danach gibt, aber hast du eine Vorstellung, wie sieht dein Himmel aus, dein danach? Hast du da eine Vorstellung zu?
Ja, Gott sei Dank habe ich die mittlerweile. Ich war mal an so einem See unterwegs und da wurde so ein Boot rausgezogen auf so einer, ich weiß nicht, wie diese Anlagen heißen. Mhm. Da wurde ein Boot rausgezogen, weil es dann Winter wurde und das sollte wahrscheinlich irgendwie aufbereitet werden und ähnliches. Aber ich denke, dass man, wenn man stirbt, ist man wie so ein Boot, was aus dem Wasser gezogen wird. Man hat erstmal seinen Dienst getan und auf der anderen Straßenseite war oben auf dem Dach quasi so eine Dachterrasse mit einem Pool bei einem Hotel und dann denke ich so, und dann steigst du einfach aus deinem Boot aus, gehst über die Straße und oben in die Rooftop-Bar. Und das ist meine Vorstellung vom Sterben.
Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Toll. Patricia, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ja, wir hören voneinander sowieso. Wir bleiben eh in Kontakt. Ich habe das große Glück, mit in deinem Team sein zu dürfen. Ich bin mit als Trauerbegleiterin in deinem Team nämlich. Und ja, danke schön, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Bestattungswesen, ein paar Fragen beantwortet hast und aufgezeigt hat, was geht und was man sich auch trauen darf. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.